Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Christus. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, um die Nachfolge Jesu geht's, ganz besonders an diesem Sonntag. Und wenn wir von der Nachfolge Jesu reden, in die wir uns ja auch sehen, in die wir uns stellen wollen, dann fallen uns natürlich relativ schnell gute Worte ein, einladende Worte, die Jesus zu seinen zukünftigen Jüngern spricht oder zu denen, die schon seine Jünger gewesen waren. Mein Joch ist leicht. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin das Wasser des Lebens. Wer mir nachfolgt, der wird den Tod nicht schmecken. Das sind alles schöne und tröstliche Worte, die einem relativ schnell ins Bewusstsein kommen, wenn man das Stichwort Nachfolge hört. Um die Nachfolge geht es auch in dem Abschnitt des Lukas-Evangeliums im 14. Kapitel, über den wir uns heute ein paar Gedanken machen wollen. Aber da schwingt ein ganz anderer Ton mit. Es ging eine große Menge mit Jesus. Und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau, Kinder, Brüder, Schwestern und dazu sich selbst, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer ist unter euch, der einen Turm bauen will und setzt sich nicht zuvor hin und überschlägt die Kosten, ob er genug habe, um es auszuführen, damit nicht, wenn er den Grund gelegt hat, und kann es nicht ausführen, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und kann es nicht ausführen. Oder welcher König will sich auf einen Krieg einlassen gegen einen anderen König und setzt sich nicht zuvor hin und hält Rat, ob er mit 10.000 dem begegnen kann, der über ihn kommt mit 20.000? Wenn nicht, so schickt er eine Gesandtschaft, solange jener noch fern ist, und bittet um Frieden. So auch jeder unter euch, der sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Liebe Schwestern und Brüder, das ist alles andere als einladend. Der Halbsatz, der am häufigsten vorkommt, ist, der kann nicht mein Jünger sein. Bedingungen. Bedingungen, wo man eigentlich sagt, sind die überhaupt erfüllbar? Wie ist das mit dem Gebot der Nächstenliebe zu vereinbaren, wenn dann Jesus sagt, hasse deine Eltern, deine Geschwister, hasse dich selbst? Was mag da in ihn gefahren sein, dass er plötzlich den Brotkorb so hoch hängt? Aber vielleicht ist der Brotkorb sogar das richtige Bild, um ihn zu verstehen. Stellen wir uns diese Situation vor. Jesus zieht über Land, tut das, was er die ganze Zeit schon getan hat, er erzählt den Menschen die frohe Botschaft. Er erzählt von der Liebe Gottes, er ist für die Menschen da, er heilt sie, er erweckt Tote. Mehr und mehr Menschen hören davon. Da braucht es kein Facebook, da braucht es keinen Fernseher. Diese Geschichte verbreitet sich wie ein Lauffeuer. Und die Menschen kommen in Scharen, 10, 20, 50, 100, Hunderte vielleicht, und ziehen einfach mit ihm. Aus welchen Beweggründen wohl? Naja, bei einem nicht geringen Teil gehe ich mal davon aus, dass der Beweggrund die treibende Kraft war, die alle Menschen beherrscht. Die Neugierde. Mal schauen, ob wir von der nächsten wunderbaren Geschichte auch was hautnah mitbekommen. Mal schauen, was er uns oder mir persönlich zu sagen hat. Mal schauen, was wird es Neues geben. Und so ziehen sie mit ihm wie eine Prozession über Land. Und wenn ich mir das weiter so vorstelle, dann war bei diesem Zug unter den Menschen nicht unbedingt erwartungsvolle Stille und Anspannung, sondern da ist des Menschen zweitliebste Beschäftigung immer wieder in den Vordergrund geraten, nämlich das Reden und Schwatzen und Raunen und Murmeln. Und ich vermute mal schwer, dass Jesus sich irgendwann über genau diese Situation nicht nur seine Gedanken gemacht hat, sondern dass ihn das geärgert hat. Und plötzlich ganz abrupt bleibt er stehen. Die Menge von hinten schiebt, die direkt hinter ihm laufen, die bleiben auch noch stehen und dann geht es so wie beim Dominostein fast. Es fällt zwar keiner um, aber die rumpeln richtig aufeinander. Und er dreht sich um und dann fallen diese Worte, die gar nicht so großartig von Menschenliebe angefüllt waren. Sonst wäre da nicht so viel, so kannst du nicht mein Jünger sein drin. Bei aller Sanftmut, die er in vielen Fällen an den Tag gelegt hat, ich glaube, in dem Moment war er auf gut bayerisch gesagt saugrantig. Und er konfrontiert die Menschen, die hinter ihm sind, mit einer ganz harten Wahrheit. Und diese harte Wahrheit heißt entweder oder. Entweder du hältst dich und bindest dich an all das, was deine Vergangenheit ist, oder aber du brichst auf zu etwas Neuem und dieses Neue ist mit mir verbunden. Du kannst nur aufbrechen, wenn du Altes loslässt. Und wenn du mit mir gehst, dann gehst du neue Bindungen ein und die alten, die sind nicht mehr tragfähig. Und wenn du mit mir gehst, dann tust du es auch nicht aus dem Grund, dass es dir ganz persönlich besonders gut geht und du dich wohlfühlst, sondern du musst auch bereit sein, Beschwernis bis hin zum Kreuz auf dich zu nehmen. Da ist plötzlich nichts mehr zu hören von einem weichgespülten Begriff der Nachfolge. Da knüpft er ganz harte Bedingungen dran. Da hängt er den Brotkorb hoch. Wie ist das mit dem Brotkorb? Wenn man jeden Tag sein Brot isst und immer genug davon hat, verliert es an Wert. Wenn man mal eine Weile auf sein Brot verzichtet hat, merkt man, dass es eigentlich was ganz Besonderes ist. Dann schafft man es vielleicht, den ersten Bissen dieses Brotes extrem lange im Mund zu behalten und zu kauen und zu spüren und zu schmecken, plötzlich wie aus einem Sauerteigbrot etwas Süßes wird. Da ist man dann mit allen Sinnen dabei. Aber eben erst dann, wenn der Brotkorb mal eine Weile höher hing. Und ich denke, das ist gar kein so schlechtes Bild für das, was Jesus seinen Jüngern oder denen, die ihm nachfolgen, sagen will. Es gibt nichts ohne Bedingungen. Nachfolge gibt es nicht, indem man die ganze Vergangenheit mitschleppt. Nachfolge Jesu ist ein Neuanfang. Und das muss dir einfach bewusst sein. Und auch das macht er mit seinen Bildern deutlich, wo er sagt, ja, es baut doch keiner einen Turm und berechnet vorher nicht die Kosten. Und erst wenn er die Kosten hat, beginnt er zu bauen, weil er weiß, ich habe genügend Geld in der Kasse. Er will sich ja nicht blamieren, will nicht auf halbem Weg stehen bleiben und eine Bauruine stehen lassen. Und sein nächstes Bild wird ja noch drastischer mit dem König, der überlegt, kann ich mich gegen einen anderen König, der mit doppelt so vielen Kriegern heranzieht, verteidigen? Oder muss ich ihm ein Friedensangebot machen? Muss ich Kompromisse schließen? Da fordert Jesus etwas ein, was eigentlich ganz modern ist, nämlich das Berechnen. Wir tun das doch auch in so vielen Fällen und Situationen unseres Lebens, dass wir abschätzen. Wir haben dies oder jenes vor. Das wird Konsequenzen haben. Belastende oder schöne. Sind die Pläne, also diese Wegbeschreibung, die wir uns selber gehen, und sind die Kosten, ist der Preis, den wir dafür zahlen, in einem richtigen Verhältnis? Und wir entscheiden uns in der Regel ja nur dann, das Richtige zu tun, wenn wir unsere Argumente abgewogen haben. Und genau das fordert Jesus von denen ein, die ihm in dem Moment, muss ich sagen, hinterherlaufen, aber noch nicht nachfolgen. Er bringt sie zum Stillstand, bringt sie zum Nachdenken und er nennt einen sehr, sehr hohen Preis, der erstmal jeden Menschen brüskiert. Ja, um Gottes Willen. Ich lasse doch meine Familie nicht allein. Da kehre ich doch lieber um. Oder was nutzt das eine, was bringt das andere? Sind vielleicht die Menschen, die ich liebe, auch in dieser Schar, die tatsächlich nachfolgen? Und gilt für die dann auch noch diese Forderung? Hasse sie genauso, wie du dich selbst hast. Und da haben wir den Schlüssel. Denn Jesus fordert an anderer Stelle, du sollst Gott lieben, deinen Nächsten und dich selbst. Und dieses Wechselspiel dieser Forderungen zwischen Liebe und Hass, das bedeutet zunächst einmal eines, dass man sich nicht gleichgültig ist. Und dass Jesus auch uns gegenüber nicht gleichgültig ist. So wie er uns auf der einen Seite in seine Liebe ruft, so fordert er auf der anderen Seite auch, dass wir zu einem klaren Entschluss, zu einem klaren Denken kommen. Und er stellt schon eine hohe Mauer auf, die gar nicht so leicht ist zu übersteigen. Und jeder Satz endet, der kann nicht mein Jünger sein. Wie könnten die Sätze lauten, die dann enden? Und ihr werdet meine Jünger sein. Auch die hat er gesagt, an anderer Stelle. Eigentlich genau das Gegenteil dessen, was er hier sozusagen als gedankliche Hürde aufgebaut hat. Er möchte im Leben der Menschen, die ihm nachfolgen, an erster Stelle stehen. Nicht mit Exklusivitätsanspruch, aber mit der Einladung, gemeinsam und vor allen Dingen bewusst und überlegt und richtig abgewogen und berechnet, wie der König als auch der Turmbauer, diese Nachfolge zu leben. Und Hürden, das habt ihr vielleicht auch in eurem Leben gelernt. Die werden uns an vielen Stellen vor die Nase gesetzt. Und wir haben alle die Erfahrung, dass es immer einen Weg gibt und manchmal mehrere, Und dass wir uns auch immer wieder überlegen, welches ist der richtige und beste Weg, diese Hürden zu übersteigen, um den Weg fortzusetzen. Und ich denke, dass die Jünger damals, die hinter ihm hergezogen sind, einen Weg gefunden haben, diese Hürde zu übersteigen, um aus Nachlaufenden wirkliche Nachfolger zu werden. Hätten sie das nicht geschafft, säßen wir nicht hier. Und manchmal haben auch wir die eine oder andere Hürde in unserem Glaubensleben zu übersteigen. Manchmal sind es auch harte Worte, die wir uns anhören müssen. Aber wir haben trotzdem das Ziel vor Augen und gehen einen Schritt nach dem anderen, ihm nach. Amen. Und der Friede Gottes, welcher höher ist als alle Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.